Alle reden vom Staat und keiner macht den Abflug. So lautet einer der 10 frechsten Sprüche zur peinlichsten Baustelle Deutschlands. Nämlich der neue Berliner Flughafen. Alle reden vom Staat und keiner macht den Abflug. Und dieser neue Flughafen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist so ein Symbol dafür, dass man vor lauter Baustelle nicht zum Eigentlichen kommt, oder? Eröffnungstermine werden angesetzt und immer wieder verschoben. Man baut und baut, kontrolliert und entdeckt Mängel und baut weiter oder ruht oder was auch immer. Und vor lauter Bauen kommt der Flughafen BER, wie er ja abgekürzt dann heißt, nicht zu seiner Bestimmung, nämlich, dass er ein Drehkreuz ist für Flugreisende aus der ganzen Welt. Dass Flugzeuge starten und auch landen, vor allen Dingen, dass Flugzeuge fliegen, dass es endlich losgeht. Heute soll das Thema lauten Baustelle Leben, geschützter Gottesdienst. Und anhand eines etwas größeren Abschnitts aus dem biblischen Buch Nehemia. Und wir machen heute so einen großen Überflug über die Kapitel 8 bis 11. Ich werde sie nicht alle vorlesen, sondern wir machen einen Überflug darüber und werden hoffentlich gemeinsam einiges davon entdecken, was die Bestimmung der großen Baustelle damals in Jerusalem war und was auch die Bestimmung der Baustelle unseres Lebens ist. Und da vielleicht auch ein paar Leitlinien entdecken, und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir das heute miteinander von Gott her entdecken. Nehemia ist ja jemand, der hat den Auftrag von Gott gespürt, sich ans Werk zu machen. Und das große, fast unmögliche Projekt ist er angegangen, und mit Gottes Hilfe und vereinten Kräften hat dann das Volk Israel es geschafft, diese Mauer, dieses Projekt fertigzustellen. Und das mit vereinten Kräften, die Mauer fertiggestellt, und dann wird davon berichtet, die Tore einzuhängen, sodass man sie auch schließen und öffnen kann. Sie haben gebaut, haben gekämpft, Widerstände von innen und von außen überstanden, und nun ist alles fertig. Die Mauer, die Tore sind fertig. Aus den schlechten Nachrichten, dass alles zerstört war, sind nun gute Nachrichten geworden. Also Problem gelöst, Auftrag erfüllt, alles ist gesichert. Die Stadttore können geöffnet und geschlossen werden. Und jetzt, was macht man nach so einem Projekt? Es gibt so einige Projektmanager, ich sehe einen unter uns. Ja, was macht man nach so einem Projekt? Wie geht's nun weiter? Ein neues? Die Füße hochlegen? Kündigen? Lebensauftrag erfüllt, was auch immer. Was macht man nach so einem Projekt? Und in der Reihenfolge der Kapitel des Nehemia-Buches geschieht nun in den Kapiteln 8, Vers 11 etwas absolut Außergewöhnliches, weil der Fokus richtet sich nun von der Mauer weg auf das, was innerhalb der Mauer passiert. Beziehungsweise passieren soll. Weg vom Rand in die Mitte, weg von der Sicherung des Lebens hin zum Leben selber, weg von der Baustelle Mauer hin zur Baustelle Leben. Und weg von der Infrastruktur, so könnte man sagen, hin zum Gottesdienst. Und auch weg von Nehemia hin zu Esra. Und lass uns mal einsteigen in die Geschichte in Nehemia Kapitel 8. Da möchte ich einen Abschnitt draus vorlesen und euch bitten, aus Respekt vor dem Wort Gottes, so wie die das damals getan haben, auch aufzustehen. Dort steht angefangen im Kapitel 7, als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am ersten Tag des 7. Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor, und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Esra öffnete die Buchrolle, und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten Jeshua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Masseai, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaya gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn eures Gottes. Esra sagte zu ihnen: Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu: Beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten, denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Soweit der Bibeltext. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass dein Wort lebendig ist, dass es trifft, dass es, wie in deinem Wort heißt, schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Es trifft Mark und Bein und durchdringt Seele und Geist. Und wir sehen hier, dass dein Wort trifft. Herr, und so bitte ich dich, dass dein Wort uns heute auch anspricht, trifft, herausfordert, ermutigt, die Richtung weist, und dass du uns heute einen geschützten Gottesdienst gibst, wo du, Herr, wie du versprochen hast, selber anwesend bist und unser Herz, unser Leben berührst. Ich danke dir für dein Wort. Danke, dass wir es lesen und verstehen dürfen. Ich lobe dich und ich preise dich und danke dir für deine Liebe. Amen. Ein geschützter Gottesdienst. Ein geschützter Gottesdienst als Baustelle leben. Und folgende Punkte möchte ich uns heute in der Predigt nahe bringen, was es bedeutet, so einen geschützten Gottesdienst innerhalb deiner fertigen Mauer zu haben, zu feiern und auch zu erleben. Und von daher, erstens, lese das Wort Gottes. Zweitens, folge dem Wort Gottes. Und drittens, verspreche Gott dein Leben. Erstens, lese das Wort Gottes. Ein Beispiel dazu. Wenn du zurückdenkst an dein Jugendzimmer in deinem Elternhaus, ja, welche Gedanken kommen dir da? Wenn ich zurückdenke, dann denke ich an so ein Foto, das ich mal gemacht habe, das irgendwo drin liegt. Und denke ich daran, dass ich häufig mein Jugendzimmer häufig umgestellt und dabei auch dann dieses Großreine machen. Ja? So umgestellt, Großreine machen, hatte so Regale, so aus so Kisten und wie auch immer, und die dann hingestellt und dabei auch aufgeräumt. Große Aufräumaktion. Und war das dann alles fertig, dann erinnere ich mich, habe ich mich hingesetzt und mir alles ganz genau angeschaut und habe es genossen und mich auch ein bisschen wohlgefühlt. Ja, vielleicht geht dir das auch so, nach so einer Umstellung, nach so einer Umräumaktion, sich dann hinzusetzen und sich dann wohlzufühlen. Aber dabei bleibt es ja nicht, oder? Das Zimmer ist ja dafür da, dass da Leben stattfindet. Ja, dass da geschlafen wird, dass da Musik gehört wird, dass da gelernt wird, dass Freunde vorbeikommen und man vielleicht ein Hobby ausübt. Das Zimmer wird ja nicht konserviert, oder? Und so gelassen, abgeschlossen und dann, naja, so für alle Zeiten. Es gab mal so einen Künstler, der hat Leute am Tisch essen lassen, ja, so richtig fast gelagemäßig, und hat die dann sozusagen essen lassen, hat die dann weggeschickt und hat dann alle Sachen, genauso wie es war, konserviert, festgeklebt und sie über den Kopf an die Decke gehangen. Ich glaube, da gibt es so ein Museum, wo diese ganzen Dinge sind. Ja? So ist das ja nicht, dass man die Dinge konserviert und so lässt, nur damit es so bleibt. Sondern das Leben geht ja weiter. Und das heißt, für dieses Zimmer angewandt, das umgestellte Zimmer und die Ordnung waren für mich, naja, eine wichtige und vielleicht notwendige Vorbereitung für das, was dann als Leben in diesem Zimmer stattgefunden hat. Je nachdem, wie das Zimmer vorher aussah, war das dringend notwendig. Ja, also, vielleicht denkst du auch an ein Jugendzimmer oder an vergleichbare Situationen. Weißt du, genauso war es bei dem Wiederaufbau der Jerusalemer Mauer, war diese Mauer kein Selbstzweck, sondern sie sollte geschütztes Leben ermöglichen. Die haben die Mauer gebaut, nicht damit es toll aussieht nach außen, nicht damit keine Feinde mehr kommen können, sondern damit etwas stattfinden kann. Und vor allem, das sehen wir in diesen Kapiteln 8 bis 11, sollte etwas stattfinden, nämlich ein geschützter Gottesdienst. Und das lesen wir da ganz deutlich. Das heißt, die Israeliten blieben nicht bei der Mauer stehen oder auf der Mauer stehen, wie die auf der Mauer, auf der Lauer, wie auch immer. Nein, sondern sie kümmerten sich nun darum, diesen gesicherten Raum, den sie hatten, nun mit Leben zu füllen. Und interessanterweise tritt Nehemia, der ja offiziell der politische Statthalter der Stadt war, er tritt nun in den Hintergrund. Und jemand anders taucht auf, den wir aus dem vorausgegangenen biblischen Buch schon kennen, nämlich Esra, der Priester Gottes in der Zeit. Und er versammelt das ganze Volk an dem Wassertor, und damit die Worte aus dem Gesetzbuch des Moses vorgelesen werden können. Also eine große Volksversammlung, und dabei wird das Wort Gottes gelesen. Wisst ihr, zu dem äußeren Aufbau der Mauer, des Volkes, vielleicht auch der Infrastruktur, wie auch immer, kommt nun ein innerer Aufbau der Gottesbeziehung, des Willens Gottes, der Beziehung zu Gott. Und nach langen Jahren des Exils in Babylon bzw. Persien kann nun das erste Mal wieder so etwas stattfinden wie ein Gottesdienst. Sicherlich auch sonst, kleiner und wie auch immer, aber das erste Mal berichtet, dass so etwas wieder stattfindet. Und man merkt förmlich, wie die Jahre vergangen sind, denn viele verstehen unter Umständen die alte Sprache, in der dieses Wort Gottes geschrieben ist, verstehen es nicht. Nicht nur akustisch, weil der Esra so leise spricht, sondern weil die Sprache vielleicht auch eine alte ist und sie entsprechend sich geändert hat, und so, dass das Wort Gottes sogar übersetzt werden musste, dass die Leute es verstanden. Und für sie musste sozusagen übersetzt werden, damit das Wort Gottes nicht einfach nur über sie hinweggeht, sondern in das Ohr hinein, in das Gehirn hinein, in das Herz hinein, in das Leben hinein. Weißt du, ich wäre gern dabei gewesen, in diesem neuen ersten Moment, den ganz frischen Moment, um das mitzuerleben, wie alle voller Ehrfurcht aufstehen, wie die Schriftrolle geöffnet wird, wie Esra Gottes Wort vorliest und alle darauf betroffen reagieren. Wir haben vorhin das Lied gesungen, seid nicht bekümmert. Und ich weiß nicht, wie es dir beim Singen ging. Ich denke dann an meine Sorgen, an die Probleme, was alles kam oder die Woche war oder kommt. Was hier bekümmert hat, war das Wort Gottes. Weil es zum Eigentlichen kam und das Wort Gottes vorgelesen wurde und es die Menschen ja in Mark und Bein ins Herz getroffen hat. Ich möchte dich heute fragen, heute Morgen, wann kommt es, vielleicht vergleichbar wie bei den Israeliten damals, wann kommt es bei dir zum Eigentlichen? Weißt du und ich glaube, wir haben viel Ahnung, sehr viel Ahnung von Infrastruktur, wie wir unser Leben aufbauen, wie wir uns ausbilden oder eine gute Ausbildung anstreben, wie wir einen guten Job anstreben, gutes Geld machen, eine Familie gründen, vielleicht ein Haus bauen oder unser Heim so richtig schön einrichten, ein gutes Auto anschaffen, uns um unsere Altersvorsorge kümmern und Versicherungen und alles in trockene Tücher bringen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir haben sehr viel Ahnung von der Infrastruktur, besonders hier im Rhein-Main-Gebiet, wo so viel gebaut und so viel Leben stattfindet. Wir haben sehr viel Ahnung davon. Und wir merken auch, dass die Infrastruktur nicht mehr so toll ist wie in den 80ern oder den 90ern, wo das Geld anscheinend mehr verfügbar war und die Straßen nicht so holprig. Aber wir haben viel Ahnung von der Infrastruktur. Aber kommen wir dabei zum Eigentlichen? Weißt du, all diese Dinge sollen von Gott her wie die Mauer zu Jerusalem mit dazu beitragen, dass das Eigentliche stattfinden kann. Nämlich Begegnung mit Gott, Begegnung mit Menschen, Begegnung mit den Menschen, die zu Gott gehören. Und ich behaupte mal, dass wir sehr oft viel zu sehr auf unserer Baustelle leben, bei solchen Rahmenbedingungen stehen bleiben, darauf den Fokus haben, anstatt zu der Begegnung mit Gott und zu seinem Wort zu kommen. Das heißt, dass das andere nicht wichtig ist. Aber aus dem Buch Nehemia sehen wir, es kommt jetzt zum Eigentlichen. Das Eigentliche ist die Beziehung, ist das Wort Gottes. Und bei Nehemia sehe ich das anders. Und ich möchte dich, ich möchte uns einladen, von diesem Nehemia zu lernen. Zu lernen, uns von ihm so einiges abzugucken, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Zum Beispiel bei einem persönlich oder in deiner Ehe, in deiner Familie. Wo sind bei dir persönlich oder in deiner Ehe, wo sind die Rahmenbedingungen dafür da? Die Rahmenbedingungen, wo habt ihr die Rahmenbedingungen geschaffen oder du geschaffen, die dazu führen, dass das Eigentliche stattfinden kann? Nämlich, dass das Wort Gottes gelesen wird, dass die Beziehung zu Gott gepflegt wird. Habt ihr solche Rahmenbedingungen? Vielleicht habt ihr sie noch gar nicht mal oder haben wir sie noch gar nicht mal, weil wir gar nicht mehr wissen, wie das geht. Aber immer wieder, die sollen dafür sein, das alles, was Gott uns geschenkt hat, soll dafür sein, dass sie zum Eigentlichen führen. Weißt du, meist haben wir doch einen ruhigen, einen sicheren Ort, eine Gemeinschaft am Tisch als Familie oder als Freunde oder wie auch immer oder einen Moment für sich. Und natürlich haben wir genug Geld für eine Bibel, für das Wort Gottes in sämtlichen Variationen, ob als Buch, ob als E-Book, ob im Internet oder was auch immer. Alles Rahmenbedingungen. Aber wo taucht die Beziehung zu Gott auf? Wo wird das Wort Gottes auf deiner Baustelle gelesen? Ich möchte dir und ich möchte euch Mut machen, ich sag's mal so spitz, weg von der Sicherung des Lebens, weg von der Sicherung des Konsumdienstes, hin zum Gottesdienst zu kommen. Und das ganz persönlich bei dir, in deiner Ehe, in deiner Familie und auch bei uns in der Gemeinde. Weg von den Rahmenbedingungen, die sind wichtig. Aber sie sind nicht so wichtig, dass das Eigentliche nicht außen vor bleibt oder zweite Priorität hat. Ich möchte dir Mut machen, anhand von Nehemia da mal den Fokus auf dein Leben, auf deine Ehe, auf deine Familie zu richten. Was sind Rahmenbedingungen? Die sind schön und gut, die können auch perfekt oder nicht so perfekt sein. Aber was ist dann das Eigentliche? Und wie kann es dazu kommen? Und vielleicht verschieben sich dabei sehr schnell die Prioritäten, wenn man sich Nehemia mal anguckt, wie das da abgelaufen ist. Vielleicht bei dir persönlich oder in deinen Beziehungen, aber auch bei uns als Gemeinde. Ich glaube, wir machen uns als Gemeinde viele Gedanken um die Infrastruktur, um die Schutzmauer. Ja? Und das ist auch gut so. Wir machen uns Gedanken über unsere Finanzen. Wir wünschen uns neue Räume. Wir wünschen uns Zusammenwachsen. Wir wünschen uns Strukturen und Ordnungen und dass das alles möglichst sauber und gut abläuft. Und das ist gut und das ist toll. Bei Nehemia sehen wir, dass das wichtig ist. Aber doch möchte ich uns fragen, wann und wo kommen wir endlich und immer wieder zum Eigentlichen, nämlich die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung als Glaubensgeschwister zueinander. Merkt ihr, wo sich vielleicht manche Prioritäten dann verschieben, wenn wir auf Nehemia gucken, wenn wir auf das gucken, was Gott zum Eigentlichen bestimmt hat? Wo wird Gott angebetet? Wo wird Gottes Wort gelesen, ihm Gehör geschenkt und ihm dann auch Folge geleistet? Wo wird Geschwisterliebe praktiziert? Wo wird vergeben? Wo wird versöhnt? Wo dienen wir einander? Und Gott, wo ist dieser geschützte Gottesdienst, der wie so ein Pflaster im Leben ist, auf die Wunden, die du hast, die du vielleicht auch täglich mitbringst, mit dir rumschleppst und die du vielleicht auch endlich verbunden bekommen willst? Wo dienen wir im Sinne Jesu anderen Menschen und laden sie zum Glauben an ihn ein? Ja, ja, und das passiert alles. Und davon bin ich begeistert, darüber freue ich mich Und darüber freut Gott sich auch. Und das passiert alles hoffentlich noch viel mehr, wenn wir uns den Fokus, wenn wir unseren Fokus darauf richten, was das Eigentliche ist. Ich möchte dich, ich möchte uns darauf aufmerksam machen, was die Hauptsache ist. Was der Rahmen und was ist der Inhalt? Weißt du, ich möchte nicht so bekannt sein als Gemeinde, die einen tollen Namen hat, die ein tolles Gebäude hat, die ein tolles Logo hat, die überall im Internet einen Schaufenster hat und vielleicht vor der Tür auch noch, die tolle Musik hat und so weiter. Es ist ja alles schön, alles schön, alles gut. Ich möchte dafür bekannt sein und ich wünsche mir, dass wir dafür bekannt sind, dass wir eine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben, Liebe und auch Liebe zueinander. Die Liebe deckt zu viele Sünden. So haben wir es in der letzten Bibelstunde gehabt. Eine absolute, keine Rahmenbedingung, sondern ein ganz praktisches Ding, was den Inhalt mit Liebe füllt. Dafür möchte ich bekannt sein und möchte dich einladen, diesen Fokus auf das Eigentliche auch zu legen. Was ist der Rahmen, was ist der Inhalt? Und dass der Rahmen den Inhalt unterstützen soll. Der Rahmen soll den Inhalt unterstützen und nicht so sehr umgekehrt, dass sich alles nur um den Rahmen dreht. Weißt du, ich möchte dir und uns Mut machen, immer wieder von unseren Rahmenbedingungen zu dem Eigentlichen zu kommen und anzufangen, Gott dafür zu danken, dass es uns so gut geht. Danken für die Rahmenbedingungen, die wir haben. Und ihn zu loben, ihn anzubeten und das in dem Rahmen deines und meines Alltages, der Baustelle Leben, deiner persönlichen Baustelle, das auch einzubauen, weil das das Eigentliche ist. Denn wer, davon bin ich überzeugt, wer im Alltag immer wieder den Blick auf den himmlischen Vater richtet, der bleibt nicht gefangen in den Zwängen und Rahmenbedingungen. Der bekommt von Gott durch seinen Geist immer wieder neu den Blick für die Freiheit und die Liebe Gottes, dass das, was gerade so viel Rahmen ist, dass das nicht das Eigentliche ist und mich auch nicht bestimmen muss, sondern dass ich in Freiheit und in der Liebe Gottes das auch mal ad acta legen kann für einen Moment und sagen kann, jetzt komme ich zum Eigentlichen. Weißt du, und dafür schenke Gott dir, mir und uns Mut und die Weisheit und auch die Schritte dazu. Von daher, lese das Wort Gottes. Erstens. Zweitens, folge dem Wort Gottes. Bei uns in den Gottesdiensten sind wir ja ganz stark da drin, Lieder zu singen. Und das finde ich toll, das finde ich super, in denen Gott gelobt wird, in denen er angebetet wird. Und das nicht nur mit Worten, sondern manchmal, wenn du dir mal die Lieder anguckst, die hier vorne angeworfen werden, stehen da in den Liedern auch ganz konkrete Körperhaltungen. Ja, ich stehe vor dir. Ich werf mich vor dir nieder. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie, lautet das in einem Lied. Oder sich ausstrecken, die Hände heben, rufen und so weiter. Weißt du, komischerweise, ich weiß, ich sollte nicht beobachten, sondern selber mitmachen, komischerweise tun das die wenigsten von uns. Ich habe noch nie jemand beim Lobpreis, bei dem Lied, wo steht Knien sehen bei uns. Das muss nicht sein, nein. Aber es ist so ein Hinweis für mich darauf, es ist ein Hinweis darauf, das soll jetzt keine Kritik sein an dir oder an uns, vielleicht geht es für dich nicht oder es passt nicht zu dir. Doch meine Beobachtung und Befürchtung ist an diesem Punkt, dass wir uns selber mehr und mehr dazu erziehen, dass wir nicht tun, was wir lesen, was wir sehen, was wir singen, was wir hören. Dass wir uns aktiv dazu erziehen, es nicht zu tun. Da sehe ich eine Befürchtung drin. Und ich finde das sehr bedenklich, besonders wenn es dann um die Bibel und um das Wort Gottes geht. Und dass man seinen Worten auch Taten folgen lässt. Nicht, weil man es muss, sondern aus Liebe zu ihm. Das können wir gut singen. Das können wir stark singen. Aber das dann in die Praxis umzusetzen, das ist nochmal ein weiterer Schritt. Und denn zum geschützten Gottesdienst zu kommen, heißt auch zum Eigentlichen zu kommen, heißt auch, das zu tun, was Gott einem aufträgt. Das Lied mag kein Auftrag Gottes sein, aber was in der Bibel steht, schon. Und bei dem Volk Israel im Buch Nehemia macht sich beim Lesen des Wortes Gottes, das wird ja öffentlich verlesen, eine sehr große Betroffenheit breit. Eine Bekümmerung, so wie es Luther übersetzt. Sie hören und nehmen das Wort Gottes nach den Jahren des Schweigens ganz frisch und neu auf und lassen sich treffen vom Wort. Auch so eine Frage an mich, an dich. Lässt du dich noch treffen vom Wort Gottes? Bist du bereit dazu? Und sie sind erstmal traurig und bestürzt, weil sie den Geboten und den Willen Gottes, weil sie das offensichtlich wird, weil sie dem nicht entsprechen. Sie sehen sich und ihr Verhalten im Spiegel des Wortes Gottes und werden darüber bekümmert, weil sie einfach merken, Gott ist da, ich bin hier und wir sind meilenweit voneinander entfernt. Und ja, fangen an zu weinen, sind traurig. Und dennoch, und das finde ich das Interessante an diesem Text, und dennoch ist es ein Freudentag. Ein Freudentag, an dem Nehemia und Esra sie ermutigen, in Kapitel 8, die Verse 9 und 10, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn eures Gottes. Esra sagt zu ihnen, geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Oder wie Luther sagt, geht hin, esst fette Speisen und trinkt starke Getränke. Ja? Das heißt, das die beste Schwarte raus und den besten Schnaps. Ja? Also für diejenigen, die damit kein Problem haben. Das sagt der Nehemia. Weil es ein Freudentag ist, dass das Wort Gottes gelesen wird, dass das Wort Gottes gehört wird, dass es verstanden wird, dass es ins Leben trifft, dass es auch bekümmert macht. Das ist ein Freudentag, weil man merkt, ich glaube, das Schlimmste für die Bibel ist, für Gott ist, wenn ein Mensch überhaupt nicht mehr reagiert, wenn er verstockt ist, wenn er eine Decke auf den Augen hat, wenn er überhaupt nicht mehr auf das Wort Gottes reagieren kann und will. Und von daher, ganz nebenbei entdecken Sie im Lesen des Gesetzes, das Gesetzbuch des Moses, ganz nebenbei entdecken Sie in den Worten Gottes auch eine Anweisung. Und die befolgen Sie. Eine Anweisung für ein Fest. Da steht ein Fest, also machen wir das. Das Laubhüttenfest. Ja? Sie feiern das. Ja, vielleicht, weil Sie gerade so traurig sind und denken, jetzt brauchen wir was Fröhliches. Ja? Sie sehen davon, Sie lesen das Wort Gottes und lesen es lange und lesen von einem Fest. Und ich kann mir so vorstellen, in der ersten Begeisterung, jawohl, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das genauso, wie es da steht, das Laubhüttenfest, was ja eigentlich ein Erntefest gewesen ist, das dann aber zum Erinnerungsfest an die Hütten beim Auszug aus Ägypten, des Volkes Israel, dann diente. Und sie lesen es und sie tun es. Das Wort Gottes wird gelesen, das Wort Gottes wird getan. Und das heißt, zum Leben in der Mauer, zum geschützten Gottesdienst, gehört das Hören des Wortes Gottes und dann auch das Tun. Und da dort von einem Fest die Rede ist, feiern sie. Feiern sie, ja, so wie es da steht, das war verordnet 7 Tage lang. Und interessanterweise gerade das Laubhüttenfest. Ja, vielleicht weil es gerade zeitlich genau da reinfiel und so weiter. Aber interessanterweise auch das Laubhüttenfest. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das abläuft. Da baut man sich irgendwo eine Hütte auf dem Dach, auf dem Flachdach seines Hauses oder auf einem Platz wo auch immer Platz ist und wohnt da 7 Tage drin. Ja, inmitten von Zweigen, von einer dürftigen Hütte, zusammengezimmert, wie auch immer. Da wohnt man drin. Interessanterweise gerade das Laubhüttenfest. Gerade sind sie doch fertig geworden mit der Mauer, mit den Häusern, mit allem. Jetzt feiern die das Laubhüttenfest. Man könnte sich doch jetzt so richtig gemütlich machen, ja, die Füße hochlegen und sagen, jetzt habe ich aufgeräumt, jetzt sitze ich da und genieße da das, was ich sozusagen geschafft habe. Und sie feiern gerade da das Laubhüttenfest. Nein, sie ziehen in Hütten, weil es so im Wort Gottes steht, und machen damit deutlich, unser Besitz, das, was wir geschafft haben, das, was da jetzt so ansehnlich steht, wo jeder von außen sagen kann, wow, sogar die Feinde, das ist nicht alles. Wir sind nur vorläufig hier. Ja, die Jahreslosung lautete mal, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Vielleicht auch ein Hinweis schon darauf, dass da noch was kommt. Und leben hier durch die Gnade Gottes Und es ist nicht selbstverständlich. Und von daher, Gott sei Dank, dass wir das haben können. Vielleicht wird man in der Passionszeit sagen, sie fasten Haus. Ja? Sie fasten Haus und gehen stattdessen in eine Laubhütte, um zu sehen, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Interessanterweise gerade das Laubhüttenfest, was sie da im Wort Gottes auch sehen. Weißt du, ich glaube, manchmal wird uns so ein Laubhüttenfest als Gemeinde auch gut tun. Ich bin schon gespannt, in welchem Garten das stattfindet. Wer hat einen Garten? Okay. Ich glaube, der Größte ist in Hattersheim beheimatet. Würde so ein Laubhüttenfest als Gemeinde uns auch gut tun? Wir lesen in der Bibel davon, und dass sie das feiern, dass sie das hören und dass sie das tun. Vielleicht ist es nicht das Laubhüttenfest, aber zu sehen, was Gott uns auch zur Verfügung stellt für das Leben innerhalb der Mauer, nämlich ein Fest, das wir heute auch feiern, ja, das Mahl des Herrn, das Abendmahl, wo wir miteinander feiern und uns deutlich werden lassen, was Jesus für dich, für mich, was Jesus für uns getan hat, dass er uns in Verbindung mit dem Vater gebracht hat, dass wir zu Gott nicht mehr nur Gott sagen dürfen, sondern sagen dürfen, himmlischer Vater, mein Herr, mein himmlischer Vater. Dass wir zueinander sagen können, Bruder, ja, Schwester, Schwester Uschi, ja, in manchen Kreisen macht man das noch, aber einfach so diese Überzeugung, dass wir da zusammengefügt sind, dass das ein Fest ist, ein Fest der Liebe Gottes in Jesus Christus, ein Fest seiner Gnade für uns und für unseren Bruder und für unsere Schwester. Gleichzeitig aber auch, und da vielleicht die Parallele zum Laubhüttenfest, ein vorläufiges Fest. Das, was wir nachher hier machen, als diejenigen, die an Jesus Christus glauben, das ist noch nicht alles, weil das Beste kommt noch. Und Jesus sagt selber, wir werden es miteinander feiern, der Hauptgang, der kommt noch. Das ist hier nur die Vorspeise. Der Hauptgang kommt noch für alle, die an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen, nämlich in der zukünftigen Gemeinschaft mit Jesus. Das Beste wird noch kommen. Das beste Abendmahl, das beste Mahl des Herrn wird noch kommen. Und von daher, dem Worte Gottes folgen bedeutet hier mit Glauben, mit Vertrauen und dann auch gleich mitfeiern. Ja, das steht da in der Bibel, wir tun das. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du gleich herzlich dazu eingeladen. Gleichzeitig, neben dem Fest, ist aber nachher auch deutlich, dass die Israeliten durch ihren geschützten Gottesdienst innerhalb der Schutzmauer sich sehr bewusst werden, dass sie Sünder sind. Und dass nicht nur sie, sondern ihre Vorfahren auch. Und das Wort Gottes trifft sie und sie merken, dass sie dem Willen Gottes nicht genügen. Und in Nehemia 9 wird das so berichtet, ja, wie da gebetet wird, dass die Vorfahren klar mit Gott in Verbindung waren, Gott sich zu ihnen gestellt hat, aber sie immer wieder eigene Wege gegangen ist und Gott so gnädig gewesen ist, dass er sie nicht vernichtet hat, sondern sich immer wieder neu zugewandt hat, immer wieder eine neue Chance gegeben hat. Und sie entdecken auch, dass die ganze Geschichte ihrer Vorfahren durchzogen ist davon, dass sie sich immer wieder von Gott entfernt haben. Und Gott sie erzogen, aber nicht vernichtet hat. Und dass er sie auch noch ins Exil hat bringen lassen, damit sie spüren, was es bedeutet, in der Gottesferne zu leben. Damit sie spüren, was es bedeutet, wie sehr sie von diesem Gott abhängig sind. Und dies gipfelt in einer Aussage, in diesem Kapitel. Und die habe ich mir als Bildschirmschoner aufgeschrieben. Die leuchtet immer so mal auf. Ja? Nämlich Nehemia 9, Vers 33. Da wird zu Gott gebetet, du warst im Recht. Dir ist nichts vorzuwerfen, wenn uns dies alles getroffen hat, denn du bist treu geblieben, wir aber sind dir untreu geworden. Gott, du hast recht gehabt mit allem, was du getan hast, mit allem, was du auf uns hast zukommen lassen. Du hast recht, ich habe Unrecht. Diese Erkenntnis wurde da bei diesen auch ganz stark und getroffen vom Wort Gottes, tun sie Buße, kehren sie um, bitten Gott um Vergebung. Und was für eine Szene, ja, das steht wörtlich in Sack und Asche, ja, bester Aschermittwoch hoch drei, ja, hat da stattgefunden. Und da merken wir, dass es auch diesen geschützten Rahmen der Mauer braucht, damit echte Begegnung mit Gott und auch miteinander stattfinden kann. Dass Gottes Wort auch in Sicherheit gelesen werden kann, dass dafür Zeit ist, auch darauf zu reagieren und auch entsprechend zu handeln und im Leben einzuüben, auch umzukehren und zu sagen, Gott, das war falsch, du hast recht gehabt und ich möchte ab jetzt den Weg anders gehen. Weißt du, ich wünsche dir und uns, dass wir mehr und mehr dazu kommen, Gottes Wort ernst zu nehmen, uns davon treffen zu lassen und wo nötig ist, umzukehren und uns neu auf Jesus Christus, unseren Herrn, den Herr der Gemeinde, auszurichten. Und merkst du etwas davon, wie Gott sich diesen geschützten Rahmen, diesen geschützten Gottesdienst in deinem und meinem Leben vorstellt und wünscht? Das hat mit dem Wort Gottes zu tun, zu hören und zu tun. Das hat auch mit Feiern zu tun, das hat aber auch mit Buße und Umkehr zu tun und das alles in dem geschützten Rahmen. Und ich finde toll und bin Gott dankbar dafür, dass wir so einen Rahmen auch hier heute Morgen haben dürfen und immer wieder auch haben dürfen in Freiheit, dass wir uns versammeln dürfen und das auch immer wieder Gottesdienst feiern können oder auch sonst in den Gruppen, dass das stattfindet. Und ich möchte mehr Mut machen, auch zu diesen eigentlichen Dingen zu kommen. Und von daher, letzter Punkt, ja, es sind 8 bis 11, ja, sind 3 Kapitel. Habe ich noch ein bisschen? Oder? Drittens, verspreche Gott dein Leben. In der Wirtschaft und in Managementkursen, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, wird heute mehr und mehr von der sogenannten Resilienz gesprochen. Wer weiß, was das bedeutet? Resilienz. Resilienz. Genau. Also von resiliere, zurückspringen, abprallen, Deutsch etwa sowas wie Widerstandsfähigkeit und sozusagen, wie man auf Störungen, auf Angriffe, auf Belastungen auch reagiert und etwas dagegen setzen kann. Was man dagegen setzt und was einen stark macht, ihnen auch standzuhalten und eben nicht auszubrennen, aufzugeben, darüber in Verzweiflung zu kommen. Und wir finden in der Bibel eine Menge Tipps dazu, wie Christen und die ganze Gemeinde gewappnet wird und wie sie gewappnet wird und gegenüber Angriffen von außen bestehen kann und dagegen angehen kann. Zum Beispiel, ich sage, die Waffenrüstung Gottes in Epheser 6 oder letzte Woche in der Bibelstunde im 1. Petrusbrief in Kapitel 4, da haben wir so einige Punkte gehabt, wo es darum geht, was eine Gemeinde ausmacht, damit sie gegen Widerstände von außen etwas entgegensetzen kann. Und hier bei Nehemia wird die Widerstandskraft und die Ausrichtung auf Gott dadurch bekräftigt, dass man gemeinsame Versprechen ablegt. Keine Angst, es wird heute nicht stattfinden hier. Wir werden nicht gleich was unterschreiben oder so, wir werden nur das Abendmahl feiern, was ja auch ein Versprechen ist an Gott. Das Einzige vielleicht heute. Aber da wird davon berichtet, dass sich alle zusammen auf einige Dinge verpflichtet haben, dass sie einen Eid darüber ablegen. Und dann werden Dinge aufgezählt, die sie in Zukunft halten wollen. Und das ist in Nehemia 10 aufgezählt und die für alle verbindlich sein sollen. Und das nicht als Zwang, als Druck, sondern eben als Widerstandskraft, als Ausdruck der Beziehung zu Gott, worauf man sich verpflichtet, damit die Gemeinschaft und die Beziehung zu Gott gestärkt wird. Und da ist zum Beispiel sowas drin, dass man seine Töchter nicht an Angehörige fremder Volksgruppen geben will. Oder dass man am Sabbat, wenn jemand, der nicht zum Volk gehört, etwas verkaufen will, dass man da nichts kauft. Ja? Oder dass man ein Drittel Silberstück für den Dienst im Tempel gibt. Oder dass man zu festgesetzten Zeiten reihum Brennholz für den Tempel liefert. Ja? Oder dass man die ersten Früchte der Felder zum Tempel gibt. Oder die erstgeborenen Söhne und die Erstgeburten dem Tempel zur Verfügung stellt. Dass man den Priestern Brotteig gibt und all solche Sachen. Warum? Damit man nicht beim Rahmen stehen bleibt, sondern zum Eigentlichen kommt und diejenigen unterstützt, die dafür sorgen, dass Leben als Gottesdienst stattfindet. Und darauf verpflichtet man sich und Ich weiß nicht, wie du es mit Versprechen hältst. Ich glaube, solche Versprechen sind gefährlich, oder? Und gefährlich, denn sie verpflichten einen. Und man könnte ja denken, naja, ich lese mal ein paar Kapitel weiter und sehe dann, naja, sie haben es ja nicht eingehalten. Also kommt das für mich überhaupt nicht in Frage. Weil kurze Zeit später haben sie es ja schon wieder an den Nagel gehangen. Aber macht das den Willen, Gott zu folgen, zunichte? Weißt du, ich möchte dir mit diesem dritten Schritt, diesem sein Leben Gott anzuvertrauen, zu versprechen, möchte ich dir Mut machen, dass deine Beziehung zu Jesus auch Folgen hat in deinem Leben und auch bei uns in der Gemeinde. Weißt du, letztendlich ist das mit dem Leben mit Jesus wie in einer Ehe, wie in einer Beziehung, die verbindlich ist, die jeder für sich trifft, aber die man dann auch gemeinsam durchhält und sich gemeinsam dabei unterstützt, dazu motiviert und hilft. Und weißt du, ich bin davon überzeugt, dass du in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie oder auch wir als Gemeinde vor wichtigen Entscheidungen gestellt werden, die uns einiges abverlangen, die wir aber auch im Vertrauen auf Gott jeweils einzeln, aber auch gemeinsam treffen und dann auch tragen dürfen und miteinander unterstützen und diese Entscheidungen im geschützten Gottesdienst, im geschützten Raum treffen. Und vielleicht stehst du ja gerade vor so einer Entscheidung oder stellst dir eine Frage. Und ich möchte dir auch anbieten, dass ich oder Menschen deines Vertrauens, die auch zur Verfügung stehen, mit dir darüber zu sprechen, dafür zu beten, dich zu motivieren und dich auch zu begleiten in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Gottesdienst. Und manchmal können Versprechen hilfreich sein im Leben, sein Leben auf Gott, den Fokus auf das Eigentliche zu richten. Manchmal hilft es auch, die Dinge niederzuschreiben und sich von Jahr zu Jahr die Dinge wieder hervorzuholen und zu sagen, Gott, das habe ich dir damals versprochen und das möchte ich heute auch wieder neu bekräftigen. Von daher, lese das Wort Gottes, folge dem Wort Gottes und verspreche Gott dein Leben. Und ich bin eingestiegen mit dem Beispiel, alle reden vom Staat und keiner macht den Abflug. Dieser freche Spruch über den Berliner Flughafen. Weißt du, ich wünsche dir und uns, dass wir unseren Fokus im Leben und auch als Gemeinde immer wieder auf das Eigentliche richten, die Gemeinschaft mit Gott und auch miteinander. Und dass wir dankbar sind für die Rahmenbedingungen, die Gott uns schenkt. Aber, dass wir nicht dort stehen bleiben, sondern merken und alles dafür tun, dass unser Leben und unsere Gemeinde ein geschützter Gottesdienst ist, wird und auch bleibt. Zur Ehre von Gott und zum Heil und zum Pflaster von vielen Menschen, die dann merken, da kann ich hingehen, da kann ich ein Zuhause für haben, da habe ich einen geschützten Rahmen, in dem ich Gott begegnen kann und Menschen, die mir mit der Liebe Gottes begegnen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns und bitte auch gleichzeitig um Vergebung, wo das nicht passiert ist und wo das mit Füßen getreten wurde. Das entspricht nicht dem Willen Gottes. Und von daher vielleicht auch eine Versprechensvorlage, dass wir das sein wollen, dieser geschützte Rahmen und auch eine Einladung gleich, das Fest Jesu Christi auch miteinander zu feiern. Ich würde gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen Geist. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Geschichte von Nehemia ja so plastisch auch vor Augen führst. Und ich möchte dich bitten, dass dein Wort das Eigentliche zu unserem Eigentlichen wird. Danke für alle Rahmenbedingungen. Und dass wir auch den Mut, die Kraft und auch die Weisheit haben, daraus Taten und Folgen werden zu lassen. Möchte ich bitten um Vergebung, wo wir das versäumt haben. Und möchte ich bitten, dass du auch uns Dinge aufs Herz legst, die vielleicht in der Beziehung zu dir und zu den Geschwistern, wo vielleicht auch ein Versprechen dran ist oder eine Erneuerung des Versprechens. Ich bitte dich für unsere Ehen, dass sie dieses Versprechen, diese Beziehung, diese Konstanz, dieses Zueinanderstehen, dass sie das auch widerspiegeln und immer wieder auch neu widerspiegeln. Bitte ich für uns als Gemeinde, für die Beziehung dass wir die Beziehung zu dir und zu dem Nächsten, dass wir da verlässlich und beständig drin sind. Ich bitte dich, dass wir ein geschützter Raum sind, wo Menschen dir begegnen, wo wir heil werden können, aber wo Menschen vor allen Dingen dich auch finden. Und bitte dich um Vergebung, wo das nicht passiert ist. Und danke dir für deine Kraft, für deine Liebe, für deine Besonnenheit, dass sie uns zur Verfügung steht und wir ja neu drangehen können, starten können im Vertrauen auf dich, weil du unser Herr bist, der uns diesen geschützten Raum zur Verfügung stellt. Danke für unsere Gemeinde, danke für unser Zusammensein und danke dir für die Orte, für die Punkte auch in unserem Leben, wo du uns immer wieder begegnest. Danke, dass du uns lieb hast und nur ein Gebet weit weg bist. Ich lobe dich und ich preise dich. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus. Wir wünschen Ihnen und beten, dass Gott Sie segnet und zum Segen für andere Menschen in Ihrer Umgebung setzt. Danke Ihnen fürs Zuhören.